Die Offenheit wiederum, die muss natürlich von unserer Gesellschaft herkommen. Aber das ist im Endeffekt der Schlüssel. Und dann entstehen Freundschaften und aus den Freundschaften erfolgt auch Integration.
Willkommen beim Podcast Bunte Mitschnitte. Es ist großartig, dass ihr dabei seid. Hier fragen wir nach, wo Engagement, Vielfalt und Demokratie im Kyffhäuser-Kreis gelebt werden. Denn jeder Einzelne von uns kann durch Mitwirken etwas bewegen und den Unterschied machen. Jede Stimme zählt. Freut euch auf inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und natürlich die Menschen dahinter.
Mein Name ist Sandra Rosenkranz und ich habe heute zwei Gäste von der Novalis Diakonie an meiner Seite. Ich begrüße Herrn Clemens Schlegelmilch und Tetjana Zotko, eine Pflegekraft, die jetzt in Deutschland lebt und aus der Ukraine kommt. Ich führe heute zusammen jemanden vom Schreibtisch, den Geschäftsführer, und jemanden, der direkt in der Pflege aktiv ist. Jemanden, der Entscheidungen trifft und jemanden, der Menschen betreut, der ihm zur Hilfe eilt, wenn jemand klingelt oder wenn jemand über den Flur ruft und nach Hilfe sucht. Vielleicht stellen Sie sich beide einmal kurz selbst vor. Wer möchte zuerst? Oder Tetjana, Sie stellen sich vielleicht erst vor.
Genau, ich bin Zotko Tetjana. Ja? Ich komme aus der Ukraine, mehr als 3 Jahre. Und das ist mein zweiter Job in Deutschland, Pflegeheim Novalis Diakonie. Und ich richtig jetzt freue mich, ich bin hier, ja, jetzt. Und ich komme Arbeit 1. Dezember, ja, 1. Dezember 22 Jahre, ja. Und bis jetzt, ich bin hier.
Okay, dann machen wir weiter mit Herrn Schlegelmilch.
Ja, mein Name ist Clemens Schlegelmilch, bin der Novalis Diakonie Vorstand und Geschäftsführer und bin von Haus aus Jurist und im diakonischen Bereich seit über 25 Jahren tätig und hier in der Novalis Diakonie seit über 9 Jahren jetzt und darf das Unternehmen lenken und leiten und freue mich damit, vielen guten Mitarbeitern zusammenarbeiten zu dürfen. Hab 3 Kinder und wohne etwas weit weg von dem Kyffhäuser-Kreis, aber das ist durchaus jeden Tag fahrbar und dann habe ich viel Zeit, früh Radio zu hören und mich über aktuelle Dinge zu informieren.
Also zieht es Sie doch wieder jeden Tag in den Kyffhäuser-Kreis. 3 Kinder, Tetjana, haben Sie auch?
Ich habe ein Kind, 8 Jahre alt und mein Mann zu Hause, ich in Deutschland alleine mit Kind bis jetzt. Aber ich freue mich, mein Kind ganz gut, Integration in Deutschland, ja, 2. Klasse in die Schule und ist schon. Ja, ich gerne höre Musik, das ist mein Hobby. Ich gerne Lego mit meinem Kind bauen zusammen. Und,
was hat Sie denn in die Pflege geführt? Haben Sie das in der Ukraine auch gemacht?
Ich zu Hause ganz andere Beruf haben. Ich arbeite eine Architekturfirma privat. Ja, das ist ganz andere wie Pflegeheim. Ja, aber ich sehr viele Jahre habe meine Omi und ukrainische Mentalität muss kein Pflegeheim zu Hause. Ja, aber wir haben Pflegeheim, aber das ist sehr teuer für Familie und muss geholfen Omi und Opa oder Eltern. Das ist meine Mentalität. Ja, und ich mit meiner Oma und Opa sehr viele gesehen, sehr viele lernen und das ist für mich, ich glaube, kein Problem mit alten Leuten arbeiten. Ich freue mich bis jetzt.
Wurden Sie speziell geworben für diesen Bereich oder haben Sie von alleine entschieden, als Pflegefachkraft zu arbeiten?
Ich alleine entschieden, ja.
Herr Schlegelmilch, werben Sie sonst damit, dass auch internationale Fachkräfte in der Diakonie arbeiten können, sollen, dürfen?
Wir werben um Mitarbeiter. Und wo der Mitarbeiter herkommt, das ist uns eigentlich egal. Also ob das jetzt ein deutscher Mitarbeiter ist, ein ukrainischer Mitarbeiter, ein polnischer Mitarbeiter. Wir hatten auch schon eine Mitarbeiterin aus Äthiopien.
Die sind uns alle herzlich willkommen, solange sie Spaß an der Arbeit haben und sich für die Menschen, um die es am Ende geht, da auch interessieren. Und die Tatjana hat ja gerade eben gesagt, dass sie zu Hause auch ihre Oma gepflegt hat. Es ist ein anderes System logischerweise als unseres, aber entscheidend ist in dem einen System wie in dem anderen, wer pflegt, muss ein Interesse an den Menschen haben. Und das gilt für die Menschen, die gepflegt werden, als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns beschäftigt werden.
Also es geht um die Menschlichkeit an sich, also die Werte, die die Diakonie pflegt. Wenn wir bei der Menschlichkeit sind, möchte ich gern vorher nochmal einen Sprung machen, weil wenn wir so ein bisschen bei Integration, bei Fachkräften und bei Demokratie bleiben, ist es vielleicht nochmal ein kleiner Schwung zur Persönlichkeit. Ich habe da so ein paar Kurzfragen, die würde ich Ihnen gern stellen. Ich beginne jetzt bei Ihnen, Herr Schlegelmilch, und was steht immer auf Ihrem Schreibtisch?
Immer auf meinem Schreibtisch steht logischerweise mein Rechner. Und dann habe ich aber tatsächlich auf meinem Schreibtisch so eine kleine Engelsfigur, die ich zu meiner Einführung in der Novalis Diakonie geschenkt bekommen habe. Und die steht auch genau immer unter dem Bildschirm, sodass ich die immer im Blick habe und dadurch gelegentlich da drauf gucken kann und ein Stückchen geerdet werden kann und dann weiß, wo wir herkommen.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dass der Laptop dort immer steht. Tatjana, und Sie, welche Apps benutzen Sie zum Beispiel am häufigsten?
Ich kann nicht sagen.
Nein? Sind Sie so unterwegs, auch um die Verbindung zu Ihrem Mann zu halten vielleicht?
Vielleicht. Vielleicht, ja.
Gar keine Häufigkeit.
Aber ich kann nicht sagen, ja, das
ist
jetzt.
Das ist die, die Sie am meisten nutzen?
Ja, genau.
Gibt es nicht. Könnten Sie mir sonst sagen, wer Ihr Vorbild ist?
Denke, ja.
Oder wäre es wichtig für Sie?
Für mich jetzt ganz andere, ja. Für mich jetzt ganz andere Situation in meinem Haus, ja, meine Familie zu Hause. Ich bin in Deutschland, ja, für mich richtig. Jetzt Familie zusammen, alles. Ich freue mich, meine Familie zusammen. Das ist für mich ganz wichtig jetzt, ja. Mhm. Und, ja, das ist.
Welche drei Wörter beschreiben für Sie eine gute Zusammenarbeit?
Ich glaube, ich brauche da gar nicht drei Worte, sondern
nur eins.
Eins, ja, Vertrauen. Das ist, glaube ich, eine Basis, die man für alles Zusammenarbeiten haben muss, weil nur so kann man sich auf den anderen verlassen. Das heißt, wenn ich in einer Verhandlung bin oder wenn ich mit einem Mitarbeiter spreche und es wird eine Absprache getroffen, dann muss ich mich darauf verlassen können und dürfen, dass er auch das einhält, was er zusagt. Umgedreht gilt das natürlich genauso, dass der Mitarbeiter sich darauf verlassen können muss, was ich ihm zusage. Und das ist Vertrauen und alles andere, was darüber hinauskommt, ist regelbar.
Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit, Tatjana?
Ich glaube Sommer. Das ist, ich freut mich. Ja. Im Sommer, ich freut mich. Aber jetzt meine Zeit auch. Ich geboren im Dezember und mein Kind geboren im Dezember. Im Winter, ich liebe auch.
Okay. Was ist Ihre Lieblingsspeise?
Das ist eine gute Frage. Es ist einfacher, wäre es zu sagen, was ich nicht gerne esse. Maultaschen, die heißen aber bei uns in der Familie tatsächlich gefüllte Nudeln. Das kommt daher, ich habe schwäbische Vorfahren und es gibt so ein altes Kochbuch von meinen Urgroßeltern. Und da steht das Rezept halt drin mit ein Stückchen Familiengeschichte. Und das ist immer ja, ein Fest. Ukrainischen sind es, glaube ich, Piroschka.
Genau.
Ja. Und das ist total lecker.
Dann schließe ich das gleich an.
Ja.
Was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Ich habe ein kleines Kind. Ich muss jeden Tag zum Abendessen Pizza machen. Jeden Tag. Das ist, was willst du, Marc, essen? Pizza. Aber ich auch gerne esse Pizza und ich mache selber das. Aber in Deutschland meine sehr liebes, das ist Nudeln mit Tomatensauce. Zu Hause wir nicht haben Tomatensauce, ja, aber ich, ja, mein Lieblingsessen.
Nudeln mit Tomatensauce.
Genau.
Oh.
Das müssen Sie auch sagen, was Ihr Lieblingsessen ist.
Mein Lieblingsessen? Also, was ich sehr, sehr gerne esse, sind Eier mit Senfsoße. Nudeln mit Tomatensauce, das essen mein Sohn und mein Mann gern. Also damit kann ich meinen Männern eine Freude bereiten.
Das ist die einfachen Essen.
Ja, sind eigentlich die einfachen Essen. Ja, das stimmt. Als allerletztes würde ich gerne noch wissen, worauf hören Sie am häufigsten? Auf Ihr Herz oder Ihren Kopf? Wer bestimmt meist so das Handeln?
Ich glaube, mein Kopf. Wobei, ich habe neulich eine Karikatur gesehen, wo der Kopf zum Herz sagt, ich werde ständig als dumm gehalten, weil ich auf dich höre. Viele Herzentscheidungen sind vielleicht nicht das, was der Verstand machen würde. Für uns selber, also seelisch, tut aber, glaube ich, oft eine Herzentscheidung einfach besser. Aber im Unternehmerischen sind es oft Verstandesentscheidungen, die man treffen muss.
Sie nicken, Tatjana?
Ja, ich denke, das ist auch erst das Herz, ja, später Kopf. Ja, aber sehr gut, sehr besser wie Herz erst verstehen. Ja, mit alten Leuten erst, ja, ich komme ohne Sprache, ein kleines bisschen essen, guten Tag, guten Morgen. Erst ich, ja, das andere Sprache, aber ich weiß, was willst Patient. Was, ich weiß, was wollen jetzt meine Bewohner, ja, aber das ist Herz erst, ja. Und später zu verstehen, was wollen sie, oder Schmerzen, oder was, oder wollen trinken.
Erstes Herz.
Erstes von Herz.
Haben Sie noch, Herr Schlegel, mit so einer Kopfentscheidung, die Sie uns als Beispiel geben könnten?
Naja, es ist beispielsweise jede Kostensatzverhandlung ist eine Kopfentscheidung. Das heißt, da kann ich nicht hergehen und sagen, okay, die ökonomischen Zwänge, die lege ich mal jetzt völlig nach hinten, sondern am Ende muss es so sein, dass ich bei jeder Entscheidung überlegen muss, kann ich die Häuser finanzieren, kann ich die Mitarbeiter finanzieren, kann ich meine Lieferanten und wen man hat finanzieren, und das bestimmt am Ende den Preis. Den großen Vorteil, den wir im diakonischen Bereich haben, ist, ich habe keine Gesellschafter, die mit uns Geld verdienen wollen, sondern das, was wir verdienen, kommt, also bleibt auch am Ende im System und kommt den Mitarbeitern zugute, kommt den Bewohnern zugute, und wir können unsere Lieferanten bezahlen. Und da gibt es eben niemand hinten dran, der sagt, er möchte jetzt gerne nochmal 25% Rendite von dem haben, was wir verdienen.
Wenn Sie da diese Kopfentscheidungen treffen, inwiefern sagen Sie sich, dass Mitarbeiter in bestimmte Entscheidungsprozesse eingebunden werden?
Wir sind ja als diakonisches Unternehmen an bestimmte Regeln gebunden. Das heißt, wir haben Arbeitsvertragsrichtlinien, nach denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt werden. Und es gibt festgeschriebene Beteiligungsregeln. Das heißt, wird eine Mitarbeitervertretung gewählt, und die Mitarbeitervertretung, die hat dann weitreichende Mitspracherechte bis dahin, was im Gegensatz zum staatlichen Recht ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit über die MAV entscheiden, ob eine Kündigung ausgesprochen wird oder nicht. Da gibt es auch Regularien, aber das ist eine Form der Beteiligung, und insofern werden alle über diese Gremien im Endeffekt mit einbezogen. Also ich kann keine Entscheidung alleine treffen. Klammer auf, das würde manchmal das Leben leichter machen, Klammer zu. Aber das gehört halt dazu, und das ist auch in Ordnung. Und nicht alles das, was ich mir ausdenke oder meine Preisleitungskollegen sich ausdenken, ist unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Und von daher ist es gut und sinnvoll, auf die Mitarbeiter auch zu hören. Oder manchmal die besseren Ideen kommen, als die wir vielleicht haben.
Bei den internationalen Fachkräften, wie fühlt man sich dann, dass diese Fachkräfte das gesamte Personal unterstützen können? Also, dass dort mehr Unterstützung kommt, weil es heißt, dass in der Pflegebranche das Personal knapp ist, zumindest was die Statistik besagen. Und jetzt könnte man sagen, ja, bevor wir immer mehr Arbeit machen müssen, sind wir auch froh, wenn Pflegekräfte aus der Ukraine wie Tatjana kommen, die das dort nicht gemacht haben, sich schnell einarbeiten und dann zur Unterstützung kommen. Wie wird das hier aufgenommen?
Also das System Pflege, dass das in der jetzigen Form kollabieren wird, ist seit 30 Jahren bekannt. Und insofern sind wir über jeden Mitarbeiter natürlich dankbar, der hier bei uns arbeitet und dann unsere Bewohnerinnen und Bewohner dann unterstützen, pflegen kann. Und also so schlimm das klingt, wenn der Krieg in der Ukraine nicht begonnen hätte, hätten wir schon ein viel massiveres Problem in der Pflegebranche. Also wir sind einfach auf die Menschen, die von dort kommen, angewiesen. Und ich habe vorhin, als ich hierher gefahren bin, im Radio gerade einen Beitrag gehört, dass 51% der Frauen, die aus der Ukraine hierher kommen, bereits in Arbeit sind. Also dieses Märchen, dass die Leute uns auf der Tasche liegen, ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Und ehrlich gesagt, ich bin froh und dankbar, dass Sie hierhin sind. Auch wenn ich weiß, dass das einfach aus Ihrer Not heraus der Fall ist. Ansonsten wären Sie wahrscheinlich nicht hier oder vielleicht mal im Urlaub oder so, aber definitiv nicht zum Arbeiten. Und das sollten wir nicht vergessen. Und das gilt aber genauso für die Damen und Herren, die eben aus anderen Ländern, Syrien und was weiß ich woher kommen. Das Entscheidende ist immer, wie ist der Integrationswillen? Das ist immer, ja, ich sag mal, ein Geben und Nehmen. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft natürlich was anbieten und sagen, okay, wie kriege ich die Leute eigentlich dazu, die Sprache zu lernen? Die Sprache ist das A und O. Und umgedreht, wie ist der Mensch, der hergekommen ist, bereit, sich hier zu integrieren und die Sprache anzunehmen, sich mit seiner Kultur hier einzubringen, aber auch unsere Kultur ein Stückchen mitzubringen. Und die Welt, da können Sie bis zu den alten Römern gehen, ist ein kultureller Austausch. Es gibt keine homogenen Gesellschaften, das ist eine Illusion. Und also insofern sind wir froh und dankbar.
Wie fühlen Sie sich hier? Wie ist Ihnen die Integration bisher gelungen?
Für mich erste ein Jahr. Ich glaube, das ist ganz nicht leicht. Ich muss sagen, das ist keine Sprache und nicht richtig verstehen und nicht gut verstehen. Und ich nie lerne ich keine Sprachschule. Erste meine Sprachschule im Pflegeheim mit meiner Bewohnerin. Ja? Aber das ist richtig, sehr schön. Nur sehr viele Bewohner helfen mir, richtig. Immer Bewohner, nicht Kollegen, Bewohner. Ich sage, was muss. Und Tatjana, das und das, ich freue mich richtig, sehr viele geholfen mir. Und naja, ich denke, sehr viele ukrainische Frauen wie ich hat oder Angst mit anderen Job ohne Sprache. Ja. Aber ich habe andere Temperament, ich muss gerade gehen und ich probiere. Ja. Und ich probiere ein halb Jahr, ist gut und ich bis jetzt hier.
Würden Sie sagen, Ihnen fehlt noch was? Würden Sie sich noch etwas wünschen, was Ihnen helfen könnte?
Das ist zum Beispiel meine Probleme. Eine große Problem, das ist Sprache. Ja? Und ich kann nicht richtig mit Angehörigen, zum Beispiel in Kommunikation, ja, ich muss rufen meine Kollegin, bitte komm her, helfe mir oder das. Aber andere, immer Sprache. Das ist meine Problem. Ich denke, ich halb ein Jahr noch und ein bisschen lernen noch mehr und es ist gut.
Also woanders sehen Sie bei sich?
Ich glaube, das ist nicht. Ganz bisschen andere Kultur, aber das ist ganz, ganz bisschen. Und ich ukrainische, das ich ganz schnell, ja, ach, das muss das machen, hier muss das machen. Die Feste, das ist kein Problem.
Über so einen Integrationsmanager oder sowas braucht man da gar nicht nachdenken. Nee.
Das ist kein Problem.
Also ich weiß, es gibt Einrichtungen, die das durchaus machen. Ich muss nur am Ende sehen, Sie haben eine Familie im Hintergrund, die Sie mit begleitet. Das ist am Ende immer die 1-zu-1-Betreuung. Und so ein Integrationsmanager, den man haben kann, das sind dann Leute, die bei Behörden gingen oder Ähnliches unterstützen können, natürlich. Aber am Ende kommt es immer auf die zwischenmenschlichen Beziehungen an. Und ich habe vor anderthalb Jahren, glaube ich, mit dem ehemaligen Oberbürgermeister von Rostock, der jetzt, ich glaube, Wirtschaftsminister ist, in Schleswig-Holstein, ein Interview gehört. Das ist ein Däne, der Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen ist. Und der hat sehr deutlich gesagt, er wollte hier leben. Also wusste er muss die Sprache lernen. Und wenn er in den Sportverein geht, muss er halt die Sprache im Sportverein können. Wenn er an der Arbeit ist, muss er die Sprache üblich ist an der Arbeit können. Ansonsten gelingt keine Integration. Und also das ist sozusagen die Bringschuld, die der hierherkommende natürlich mitbringen muss. Die Offenheit wiederum, die muss natürlich von unserer Gesellschaft herkommen. Aber das ist im Endeffekt der Schlüssel. Und dann entstehen Freundschaften und aus den Freundschaften erfolgt auch Integration.
Ja, das ist genau. Zum Beispiel, wir haben Smart Avia Programm und meine Kollegin ganz schnell das machen. Ja, aber ich muss einmal gesehen, zweimal gesehen, nächste haben gesehen. Und das ist für mich nicht ganz leicht. Ja,
das ist
aber ich gemacht schon.
Das ist ein Schulungsprogramm. Unsere Mitarbeiter, die haben Pflichtschulungen. Und über dieses Programm werden kleine Videos gezeigt und anschließend müssen Fragen beantwortet werden. Und dann bekommt man ein Zertifikat. Und
okay.
Das müssen alle Mitarbeiter eben durchlaufen.
Oder? Ah.
Aber zum Beispiel für mich, das ist auch Schule, das ist ich gesehen, was ich muss machen, was ich richtig muss machen, und das ist schon für mich. Ich brauche sehr viel Zeit mehr wie meine Kollegin.
Das ist, denke ich mal, in Ordnung, oder? Auch wenn Sie mehr Zeit brauchen.
Das ist in Ordnung.
Wie fühlen Sie sich sonst im Team?
Keine.
Beginnt bei Ihnen die Teamarbeit innerhalb dieses Teams, also bei der Integration, oder ob man eher nach außen das darstellt, dass nur Mitarbeitende dort sind, also dass Offenheit nach außen strahlen?
Ja, das ist so einfach gar nicht zu beantworten. Also erstmal, die Integration, die fängt im Team an. Also insofern schon eine Innenperspektive. So, man muss aber auch in das Team passen. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, ob der Mensch jetzt aus der Ukraine kommt, aus dem Iran kommt, aus Syrien kommt oder wer weiß woher. Oder aus Sondershausen. Sondern am Ende müssen die natürlich menschlich zusammenpassen. So, und das ist das A und O. Und wir hatten vor einem Jahr, zwei Jahren einen Iraner gehabt, der erst hier im Haus gewesen ist und dann in Grüning in einem anderen Haus von uns. Und da hat es nicht wirklich gut funktioniert. Also das hat dann menschlich einfach nicht gepasst. So. Das hat aber mit der Person an sich erstmal nichts zu tun. Am Ende ist es so, die Kolleginnen und Kollegen, die sehen natürlich, wie verhält er sich, lacht er viel oder läuft er irgendwie kriegsgrimmig durch die Gegend, macht er seine Arbeit, ist er den Bewohnern zugewandt, wie bringt er sich ins Team ein? Und ich glaube, das sind die entscheidenden Faktoren. Und wichtig ist dann, wenn man was nicht weiß und oder versteht, dass man nachfragen kann, aber auch das Gefühl hat, ich darf nachfragen. Weil wenn das Gefühl natürlich herkommt und sagt, lass mich in Ruhe, weil ich einen schlechten Tag habe oder sowas, das verschreckt natürlich. Und also ich kann mir vorstellen, da kommt eben einmal die Sprachbarriere und die Fremdheit im Land natürlich dazu. Und insofern ist das für Sie wahrscheinlich wesentlich schwerer, als wenn der Mitarbeiter aus Sondershausen hierher kommt. Ob ein Bayer gut integriert wird bei uns, weiß ich nicht.
Jetzt haben wir positive Beispiele. Ja. Denken Sie, dass man mit so positiven Beispielen gesellschaftlichen Einfluss nehmen kann?
Ja. Also die Frage ist halt, wie groß der Einfluss ist. Und am Ende ist es aber, sagen wir, Graswurzelarbeit, die wir dort betreiben. Das heißt, jeder einzelne Mensch, der hier integriert wird oder der hier arbeitet und positiv wahrgenommen wird, das spricht sich herum. Was weiß ich, man kommt eben nach Hause und erzählt dann zu Hause, ich habe heute mit Schwester Tatjana zusammengearbeitet. Die hat, keine Ahnung, ob sie das gemacht haben, Kuchen gebacken mit zum Geburtstag, haben Kuchen mitgebracht. Oder ich war total im Stress und sie hat angefasst und mitgeholfen. Und das sind ja die positiven Beispiele, die dann sozusagen sich transportieren. Und wenn Sie diese Ausländerdebatten beispielsweise hören, dann hört man ja immer oft, die sollen ja alle weg. So, und in dem Moment, in dem das konkret wird, dann kriegt man auf einmal gesagt, naja, aber der Ali irgendwas, der seinen Döner betreibt, der macht seine Arbeit aber hier gut, der soll bleiben. Das ist zum Beispiel, wo man merkt, den kennt man persönlich. In dem Moment werden dann die Vorteile auf einmal abgebaut und der wird integriert. Und solange das als große Masse nur dargestellt ist, die Ukrainer, die Syrer, die Polen, dann ist es immer leicht sozusagen zu sagen, die wollen wir hier nicht. In dem Moment, in dem ich eine nette, freundliche Person mir gegenüber habe, dann fällt es mir dann natürlich schwerer zu sagen, nee, die soll fort. Das ist zutiefst menschlich. Deswegen, ich glaube, das fängt in der praktisch sozusagen in der einzelnen Person an und darüber kann dann eben auch ein Verständnis aufgebaut werden. Noch ein Satz. In den 90er Jahren gab es ja die Polenwitze, die hier alle geklaut haben. Oder,
die wurden auch schlecht
gemacht. Ich habe
mein
Auto abgestellt. Dann ist es auf einmal weg. Ich habe lange keinen Polenwitz mehr gehört. Das hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass die Menschen hier bei uns gut positiv wahrgenommen werden.
Das könnte ich mir aber hier jetzt auch vorstellen, weil Sie haben auch die positive Seite bei der Deutschlernunterstützung, dass die Bewohner Sie dabei auch unterstützt haben, wenn Sie geholfen haben. Hier, das in der heißt so und so und das heißt so und so. Ich würde mir noch wünschen, so ein kleines Zukunftsbild von Ihnen beiden. Wenn Sie, Tatjana, hier weiter Ihre Arbeit verrichten, weiter in Deutschland bleiben, wie sehen Sie denn so Ihre Zukunft, wenn Sie eine Prognose aufstellen würden?
Meine Prognose, ich jetzt weiter, ich wolle bleiben in Deutschland mit meinem Kind. Vielleicht mein Mann kommt, vielleicht. Aber ich denke, mit diesem Beruf, ich arbeite in Deutschland. Das ist für mich gut. Und mein Kind manchmal kommt, helfen mir, ja, am Wochenende, das auch freut mich. No, ich denke, das ist meine, ja. Das ist richtig mein zweiter Beruf in meinem Leben.
Dann viel Erfolg. Und bei Ihnen, Herr Schlegelmilch, was zeichnen Sie so für die Zukunft ein Bild?
Also ich wünsche mir natürlich, dass wir jetzt, wenn ich gerade unser Unternehmen hier im Gifhäuserkreis sehe, dass wir weiter gute Arbeit machen, ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die die Bewohner hier mit versorgen können. Ich sehe aber auch, dass die Verteilkämpfe, sozusagen was die Mittel angeht, die vorhanden sind, dass die perspektivisch härter werden. Das heißt, der soziale Bereich, der steht unter massivem Druck. Und für uns jetzt unmittelbar, die wir im Management unterwegs sind, wird die Arbeit an der Stelle einfach härter werden. Ich weiß, das, was ich mache, das mache ich im Endeffekt für die Leute, die hier leben und arbeiten und sozusagen dort ihren Job machen und gute Lebensverhältnisse haben wollen. Insofern habe ich einen Antrieb, der sinnstiftend ist. Und ich habe eben keinen Gesellschafter im Hintergrund, dem ich irgendwie dann am Ende eine Rendite überweisen muss. Und insofern kann ich nur sagen, alles das, was wir machen, das bleibt hier und soll gutes und gelingendes Leben für die Mitarbeiter als auch die Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Häusern ermöglichen.
Mit Ihren 25 Jahren Erfahrung in der Branche und in dem Bereich, in dem Sie jetzt arbeiten, würden Sie den Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben?
Also ganz kurz könnte ich sagen, wie Ingo Zamperoni in den Tagesthemen, der endet immer mit, bleiben Sie zuversichtlich. Und das ist schon ein sehr wertvoller Satz, der kommt aus der Corona-Zeit. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass die Menschen miteinander reden und vor allem reden heißt vor allem zuhören. Abwägen, nicht den anderen immer verteufeln, sondern sagen, okay, was ist das Gute? Jahreslosung prüft alles und behaltet das Gute für das, also die Jahreslosung, da ist durchaus was dran. Und diese Losung, die kommt ja bei uns evangelischen Christen, die ja jedes Jahr neu praktisch veröffentlicht. Man kann dann über das Jahr wunderbar drüber nachdenken. Mhm. Wir haben vielleicht als allerletzten Satz bei uns in der Normalis-Diakonie die auch unser Leitbild und die Hagar, die, also eine Figur aus dem Alten Testament, die sagte, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das heißt im Endeffekt, die Not, die so groß ist, oder die man erleiden kann, aber ich weiß immer, es gibt einen Gott, der für mich da ist und mich auch in der allergrößten Not eben sieht und mir auch helfen kann. Und insofern bleiben Sie zuversichtlich.
Dankeschön. Tatjana, würdest du Zuhörern auch noch ein, zwei Sätze mit auf den Weg geben? Es könnte ja sein, dass was den Bewohnern vielleicht mit auf den Weg gegeben würde, auch an die Hörer, wenn sie sozusagen das Haus verlassen.
Nee.
Einen schönen Tag einfach.
Ja, mal. Genau, einen schönen Tag. Wie einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja, das ist...
Okay, vielen Dank.
Danke.
Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Interessante Links zu unserem Gespräch findet ihr in den Shownotes. Meinungen und Ideen könnt ihr gern an artern@bildungswerk.de senden. Und ansonsten denkt immer daran, dass eure Stimme zählt. In der Gemeinde, im Verein, im Projekt und auch im Unternehmen.